Hallo und willkommen zu Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von WissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist David Haug und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Unterstützt werde ich heute durch Christoph Vogelsang von der Uni Paderborn als zusätzlicher Moderator. Hi Christoph.
Moin.
Wir sprechen heute mit Monika Holländer über ChemDive Online, ein digitales Tool zur Unterrichtsplanung für diverse Lerngruppen. Hallo Monika.
Hallo.
Monika, schön, dass du bei uns bist. Du hast in deinem Leben ja schon an vielen unterschiedlichen Positionen gearbeitet, also im Bildungssystem gearbeitet. Möchtest du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, ich habe schon einen längeren Weg in diesem Bildungssystem hinter mir. Ich habe das Referendariat am Gymnasium und ein halbes Jahr auch am Berufskolleg gemacht. Das war damals die Leichtpunktschule, die man ein halbes Jahr lang besuchte. Und habe dann, wie alle anderen aus meinem Jahrgang, keine Stelle bekommen und erstmal eine Vertretungsstelle angenommen, auch an einem Gymnasium, war dann an zwei verschiedenen Realschulen tätig, um dann meinen Erziehungsurlaub zu nutzen, um an der TU Dortmund zu arbeiten und dort zum Einsatz des Advanced Organizers im Chemieunterricht zu promovieren. Und dann hatte ich fürs Berufskolleg genug Berufserfahrung. Das war nämlich nicht so einfach, dorthin zu kommen. Und habe dann in Bochum am Berufskolleg angefangen an der TBS 1. Und 2018 bot sich dann die Chance, nochmal an die Uni zurückzukehren, wieder in die Didaktik der Chemie an der TU Dortmund, und habe dann da 5,5 Jahre an der Uni gearbeitet und in der Zeit eben auch nochmal die Gelegenheit zur Forschung gehabt. Und seit dem Oktober letzten Jahres bin ich am Heinrich-Hertz-Berufskolleg in Düsseldorf, habe da die Bereichsleitung übernommen für Berufsschule Chemie und Fachschule Chemietechnik.
Das klingt ja nach, ja, sag mal, nach vielen spannenden Aufgaben, die ja auch so einen Tag auch mal gut füllen können. Wenn du dich jetzt aber dann in Düsseldorf mal an den Rhein setzt und dir einen Eisbecher holst, welche Sorte darf da denn auf gar keinen Fall fehlen?
Ja, ich bin ja immer so hin und her gerissen zwischen Amarena Kirsch und sowas wie Buttermilch Zitrone oder so.
Ah, lecker. Wenn du die Möglichkeit hättest, irgendeine beliebige historische oder lebende Person aus der Wissenschaft mal persönlich zu treffen, wer wäre das?
Ich würde Marie Curie gerne mal treffen.
Ah, würde ich auch. Und wir haben ja gerade schon, oder du hast ja gerade schon über deinen, ja, das sehr abwechslungsreichen Lebensweg gesprochen. Was hat dich denn damals überhaupt dazu begeistert, deinen Karriereweg aufzunehmen?
Also ich habe meinen Karriereweg nie geplant. Also es wird ja immer gesagt, man müsste sich Ziele setzen, um irgendwo hinzukommen und so. Das war bei mir eigentlich nicht so, sondern es hat sich immer irgendwie ergeben. Und ich habe mal so nachgedacht, der einzige Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, das möchte ich schaffen, war dieser Wechsel vom allgemeinbildenden System ins Berufskolleg. Das war nicht leicht, weil eigentlich zu dem Zeitpunkt damals zumindest eine abgeschlossene Berufsausbildung notwendig war. Und das hatte ich nicht, weil ich eben auch viel zu spät auf dieses System aufmerksam gemacht worden bin. Aber da habe ich tatsächlich Durchhaltevermögen bewiesen, glaube ich, und habe das dann geschafft. Und die anderen Punkte in meiner Karriere haben sich immer so ergeben.
Das heißt, du hast die Gelegenheiten gesehen und dann hast du sie einfach ergriffen.
Genau, dann habe ich darüber nachgedacht, ob das zu mir passen könnte, und dann habe ich das gemacht.
Ja, toll.
Du hast ja auch vertieft, ich sag mal, wissenschaftlich gearbeitet und dich dabei insbesondere mit dem inklusiven naturwissenschaftlichen Unterricht befasst. Und darüber möchten wir auch mit dir sprechen heute in dieser Folge. Und zum Themenfeld Inklusion beziehungsweise zum Bereich, zum Umgang mit einer diversen Schülerschaft gibt es ja verschiedene Positionen. Kannst du uns zu Beginn dazu einen kurzen Überblick geben, damit wir alle orientiert sind?
Ja, man könnte ja schon mit der Begriffsvielfalt sozusagen anfangen, ne? Es wird über Heterogenität gesprochen, über Diversität, über Vielfalt, was ja im Grunde alles das Gleiche meint, aber ja, von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich genutzt wird. Inklusion kann es ja eigentlich nur deshalb geben, weil im Vorfeld Lernende mit Förderbedarf aussortiert werden. Sonst könnte man sie ja nicht wieder inkludieren. Also man nimmt diese Grundgesamtheit und teilt sie auf und dann führt man sozusagen zurück. Das ist im Grunde nicht unser Ansatz, das zu sehen. Diagnose von Förderbedarf ist sicherlich sehr wichtig, um entsprechend handeln zu können. Aber diese menschengemachten Kriterien, die von Menschen dann angewendet werden auf Schülerinnen und Schüler, das ist natürlich mit einer gewissen Unschärfe versehen. Und das heißt, es werden in diesem System ja gar nicht alle Lernenden, die einen Förderbedarf haben, überhaupt erfasst. Zum Beispiel, weil die Lehrkraft gar keine Zeit hat, sich darum zu kümmern, oder weil die Eltern das nicht wollen. Das sind ja völlig zufällige Faktoren. Und so kann es sein, dass ich in einer Klasse stehe, die angeblich keine inklusive Lerngruppe ist, aber sehr wohl eine ist, weil da Schülerinnen und Schüler sitzen, die in anderen Situationen als inklusive oder als Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf erfasst worden wäre. Das heißt, ich muss eigentlich in meine Klasse gehen und ich weiß von vornherein, ich habe eine sehr heterogene Schar von Schülerinnen und Schülern vor mir und wie heterogen die sind, hängt vielleicht auch davon ab, ob inklusive, sogenannte inklusive Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind. Aber die Klasse ist immer heterogen und das ist eigentlich so unser Ansatz. Und wir sehen in einer Klasse, die auch inklusiv genannt wird, eine maximal heterogene Schülerschaft.
Genau, aber mit Förderbedarf ist jetzt, sind so die klassischen Förderbedarfe gemeint, die so eine Art Diagnose erfordern, oder ist damit auch noch was anderes gemeint?
Nee, das würde ich jetzt erstmal so als klassischen Begriff nennen. Ansonsten habe ich natürlich auch bei besonders begabten Schülerinnen und Schülern einen Förderbedarf, den ich wahrnehme.
Okay.
Jetzt hast du ja schon gerade eigentlich sehr gut begründet, warum man sich diesem Thema nähern muss. Aber du hast dich ja wirklich genau aus der Perspektive des Fachs Chemie damit auseinandergesetzt. Warum ist es denn jetzt auch wichtig, dass wir uns, ich sag mal ein bisschen provokant, jetzt auch noch in den naturwissenschaftlichen Fächern damit auseinandersetzen? Warum reicht das denn nicht, wenn das zum Beispiel die allgemeine Bildungswissenschaft macht?
Ja, da wäre natürlich meine Gegenfrage, warum sollte denn ein Teil der Schülerinnen und Schüler ausgerechnet vom naturwissenschaftlichen Unterricht ausgeschlossen werden? Ja, und ihnen diese Inhalte irgendwie verwehrt werden? Wir haben ja immer so dieses übergeordnete Ziel, mündige Bürger zu erziehen in der Schule und in unserem Unterricht. Und ich finde ja, Naturwissenschaften, Kenntnisse zu Naturwissenschaften sind essentiell, um ein mündiger Bürger zu werden.
In der Theorie sind sich die meisten Beteiligten immer sehr einig, dass man eben auch auf die Unterschiedlichkeit der SchülerInnen reagieren sollte. Das muss berücksichtigt werden. Wenn man das machen möchte, welchen Herausforderungen begegnet man denn, wenn man in der Praxis damit arbeitet?
Ja, also zunächst mal erfordert der Unterricht in Klassen oder ja in heterogenen Lerngruppen eine gewisse Vorbereitung. Das heißt, ich muss im Vorfeld mir Gedanken darüber machen, wie nehme ich welche Schülerinnen und Schüler oder auch Gruppen von Schülerinnen und Schülern in den Blick. Wenn du jetzt darauf abzielst, wie diese Konzepte zur Unterrichtsplanung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit zusammengebracht werden können, ist es das, was du meinst?
Ja, zum Beispiel.
Dann ist es ja so, wir haben verschiedene Konzepte zur Unterrichtsplanung in der Chemie, ne? Also hier wären zum Beispiel forschend entwickelnder Unterricht nach Leisen zu nennen oder CHIC oder forschend entwickelnder Unterricht nach Schmidt-Bunz, Entschuldigung, oder Leisen oder CHIC oder was auch immer, ne, im berufsbildenden Bereich nochmal handlungsorientierter Unterricht. Und immer geht es darum, entlang eines Zeitrasters einen Unterricht zu planen mit unterschiedlichen Phasen. Und wenn wir jetzt Maßnahmen, die wirksam sind, dazu nehmen wollen, dann sind die nicht nach Phasen geordnet, sondern das sind bestimmte Punkte, die in unterschiedlichen Phasen angewendet werden können. Und diese beiden Raster sozusagen zusammenzubringen, ist natürlich eine Herausforderung. Beispielsweise die UDL-Maßnahmen, die sind in so einer Tabelle geordnet. Und da geht es um Förderung von Lernmotivation, Darstellung von Lerninhalten und es geht auch um die Darstellung zum Beispiel von Lernergebnissen. Aber das kann ja an unterschiedlichen Stellen im Unterricht, in diesen Unterrichtsphasen stattfinden. Und diese beiden zusammenzubringen, ist schwierig für viele Lehrkräfte und vor allen Dingen natürlich auch für viele Studierende, die sich vorbereiten auf die erste Phase in der Schule, nämlich das Praxissemester, wie es in NRW durchgeführt wird.
Du hast jetzt gerade das UDL genannt. Für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das UDL kommt aus dem amerikanischen Raum, heißt Universal Design for Learning und ist in den 80er Jahren entstanden, 84 sogar. Es wird gerade Geburtstag gefeiert bei CAST. Und ist eine Zusammenstellung von Maßnahmen, die die Zugänglichkeit des Unterrichts verbessern und als Ziel haben, dass Schülerinnen und Schüler zu Lernexperten für sich selber werden. Also maximale Selbstständigkeit für ihren Lernprozess, am Ende haben.
Genau, was sind das zum Beispiel für Maßnahmen?
Naja, es gibt Maßnahmen zur Verbesserung oder zur Förderung der Lernmotivation, Lerninteresse. Da steht sowas drin wie Minimieren von Ängsten und Ablenkungen. Na, also das ist ja die Voraussetzung für oder dass Lernen überhaupt stattfinden kann. Aber da ist auch sowas wie selbstreguliertes Lernen, das heißt Fördern von Selbstevaluation und Reflexionsfähigkeit. Oder sprachliche und symbolische Informationsverarbeitung. Das heißt, Schlüsselbegriffe werden in Texten hervorgehoben oder die Inhalte werden in verschiedenen Formen dargestellt. Das sind so Beispiele aus dem UDL. Es kostet aber schon viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und im Einzelnen zu durchdringen.
Ja, dann ja, vielen lieben Dank für diese sehr umfassende erste thematische und theoretische Orientierung in dem Thema. Uns interessiert jetzt natürlich, wozu du konkret gearbeitet und insbesondere auch geforscht hast. Und zwar hast du ja das Tool ChemDive entwickelt und beforscht. Was hast du da genau gemacht? Wofür steht überhaupt die Abkürzung?
ChemDive heißt Chemistry for Diversity. Das sollte natürlich ein schöner Name, aussagekräftiger Name werden. Die Ausgangssituation war die, dass, als ich an die TU Dortmund kam, Inklusion ein großes Thema in der Lehrerausbildung war. Und es war eigentlich auch schon festgelegt, dass das UDL sozusagen das Werkzeug sein sollte. Und bei den Studierenden sind natürlich auch genau diese Schwierigkeiten aufgetreten. Wie können jetzt diese vielen Checkpoints, 31 Checkpoints in der Unterrichtsplanung berücksichtigt werden? Na, die Studierenden kommen aus dem Bachelor, haben überwiegend Fachinhalte vermittelt bekommen oder erlernt und relativ wenig Didaktik. Und dann sind sie im ersten Mastersemester und werden dort im Vorbereitungsseminar vorbereitet auf das Praxissemester, wo sie selber unterrichten sollen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil sie das Gefühl haben, sie wissen gar nicht, wie das geht. Und dann haben wir im Vorbereitungsseminar eben verschiedene Aspekte von Unterrichtsplanung besprochen und sind dann irgendwann dazu gekommen, Unterricht wirklich konkret zu planen. Und da hat sich gezeigt, dass wir auf jeden Fall irgendwas tun müssen, um dieses UDL handhabbarer zu machen und sind dann so vorgegangen, dass wir die verschiedenen Planungstools, die es schon gibt, für den naturwissenschaftlichen Unterricht und insbesondere für den Chemieunterricht mal nebeneinander gelegt haben und gemeinsam Strukturen herausgearbeitet haben und festgestellt haben, okay, es gibt immer eine Startphase, eine Hauptphase und eine Schlussphase und es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze und aus diesen Teilen der Konzepte, die schon da waren und dem UDL haben wir sogenannte didaktische Funktionen entwickelt, die wir dann auch Start-, Haupt- und Schlussphase zugeordnet haben. Und wenn man diese einzelnen Funktionen durchgeht, und damit seinen Unterricht plant, dann hat man zum einen eine richtige Struktur in seinem Unterricht, die kompatibel ist mit diesen üblichen Verlaufsplanungsansätzen und hat gleichzeitig das UDL umgesetzt.
Das Ganze in einer digitalen Form, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist natürlich nicht alles alleine vom Himmel gefallen, sondern wir haben dann zunächst mal in Form eines PDFs diese didaktischen Funktionen mit Beispielen, einem Beispielunterricht an die Studierenden herausgegeben und haben festgestellt, es wird nicht genutzt, weil diese Struktur von Leisen mit den 5 Punkten viel einfacher ist. Und dann gibt ja im Grunde das UDL schon die Antwort, was man tun muss, um den Inhalt zugänglicher zu machen. Wir müssen irgendwie was schaffen, am besten mit digitaler Unterstützung, dass die Studierenden einen besseren Zugang haben. Und das war ja dann eine digitale Version. Ich habe dann zunächst mal mit was ganz anderem, einfachem angefangen. Auf Notion habe ich diese unterschiedlichen didaktischen Funktionen aufgeschrieben und dann konnte man die anklicken und konnte dann dahinter sehen, welche Phasen aus anderen Unterrichtsplanungsmodellen da entsprechend sind, welche Maßnahmen möglich sind, welche Unterrichtselemente möglich sind, um das umzusetzen, welche UDL-Checkpoints dabei umgesetzt werden, sodass das also immer alles zum Aufklappen ist und man das aber auf dem Handy schön nutzen kann, um die einzelnen didaktischen Funktionen so durchzugehen.
Das heißt, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstehe, angenommen, ich wäre jetzt gerade frischer Referendar und würde eine Fachleitung haben und die sagt, ihr müsst hier Schema nach Leisen machen, dann könnte ich trotzdem ChemDive einfach nehmen und da draufsetzen.
So ist das.
Das ist ja super.
Das ist der Trick.
Ein guter Trick.
Ja.
Und das war ja eingebettet auch in die Arbeit an der Uni. Was wurde denn da auf der wissenschaftlichen Seite untersucht oder erprobt mit diesem Tool?
Ja, wir hatten jetzt natürlich die Studierenden in unserem Vorbereitungsseminar, anschließend im Begleitseminar und sogar noch in einem weiteren Semester in der Reflexion, sodass wir sehen konnten, wie wird ChemDive angewandt von den Studierenden und wie verändert es das Wissen und die Kenntnis, wie verändert das die Unterrichtsplanung. Und wir haben dann in einem klassischen Pre-Post-Design uns angesehen, wie planen Studierende Unterricht. Jetzt musste das irgendwie praktikabel sein. Deswegen haben wir einen forschend entwickelnden Unterricht aus der Literatur von Schmidt-Kunz irgendwann veröffentlicht genommen und inklusive Materialien. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und dieser Unterricht sollte angepasst werden an ChemDive, mit ChemDive überarbeitet werden und es sollten eben UDL-Elemente enthalten sein. Und diese Aufgabe haben die Studierenden des Vorbereitungsseminars vor dem Vorbereitungsseminar und nach dem Vorbereitungsseminar gelöst. Und dann haben wir das kodiert. Wir haben also geguckt, welche didaktischen Funktionen wurden umgesetzt, welche UDL-Elemente wurden umgesetzt und haben dann ja den klassischen Vergleich gemacht und festgestellt, dass die Studierenden eine Menge dazugelernt haben, also was ja so erhofft war. Was aber noch schöner war für mich, war zu sehen, dass die Korrelation zwischen der Umsetzung der didaktischen Funktionen und den UDL-Elementen sehr hoch und positiv war. Das heißt, wenn ChemDive genutzt wird, um den Unterricht zu planen oder zu überarbeiten, dann werden eben auch automatisch die UDL-Elemente umgesetzt.
Das klingt gut. Das würde ich erst mal sagen.
Ja, um diese Planungen, die die Studierenden überarbeitet haben, auch wirklich in Gänze mit den Gedanken, die sich die Studierenden gemacht haben, zu erfassen, haben wir Interviews durchgeführt. Das heißt, es gab zu jeder schriftlichen Planung oder Überarbeitung gab es ein Interview mit einem Interviewleitfaden, und das wurde dann bei der Auswertung, inwiefern die didaktischen Funktionen berücksichtigt wurden, beziehungsweise UDL-Elemente berücksichtigt wurden, entsprechend berücksichtigt.
Jetzt ist es ja natürlich eine super praktisch orientierte Sache, mit ChemDive zu arbeiten. Und inwiefern gab es denn in der Entwicklungs- oder auch Forschungsphase nochmal vielleicht einen Austausch mit der Schulpraxis? Wurden da auch Lehrkräfte mit beteiligt in der Entwicklung oder wie bist du da vorgegangen?
Naja, ich bin ja auch selber Lehrkraft. Ich habe ja schon relativ viel Know-how mit eingebracht. Ich hatte eine Partnerin, die sollten wir hier nicht verschweigen. Das ist die Katharina Böhm, die Sonderpädagogin ist und die Fächer Englisch und Deutsch studiert hat, die zu der Zeit an ihrer Promotion gearbeitet hat, im Fach Englisch das UDL umgesetzt hat und was Ähnliches dort auch gemacht hat, so ein Leitfaden zur Umsetzung für die Studierenden. Und wir waren im regen Austausch. Je diverser das Team, desto interessanter ist natürlich auch immer der Austausch. Und ich habe mich natürlich mit mir bekannten Lehrkräften unterhalten, wie das ein oder andere umzusetzen ist. Aber es kam eben auch viel so aus der eigenen Erfahrung.
Gab es bestimmte Herausforderungen, denen ihr bei der Forschung begegnet seid, die vielleicht unerwartet waren oder wo ihr gesagt habt, ja, das war ein bisschen mehr zu überwinden?
Insgesamt hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich schon eine Promotion hinter mir hatte und konnte im Grunde im Design sehr ähnlich arbeiten. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Und hatte ja auch mit den Doktoranden da zusammen schon gearbeitet. Insofern konnte ich auf viel zurückgreifen. Was am Anfang so ein bisschen schwierig war, war herauszuarbeiten, ob denn die Studierenden die didaktischen Funktionen auch wirklich verstanden hatten. Also ob, wenn sie sagten, sie setzen sie um, sie auch tatsächlich umgesetzt haben. Ja, das haben wir dann mit relativ großen Fragebögen gemacht. Da hat dann Leonie Jasper ihre Masterarbeit zugeschrieben. Das heißt, wir haben geguckt oder haben erfragt, hast du in dieser Phase die und die didaktische Funktion umgesetzt? Und wenn ja, wie hast du das eigentlich gemacht? Und dann haben wir mit unseren Kriterien für das Umsetzen, mit unseren Unterrichtselementen im Grunde abgeglichen, ob wir sagen, ja, diese didaktische Funktion ist umgesetzt oder sie ist eben nicht umgesetzt. Und dann haben wir verschiedene Funktionen im Grunde herausgearbeitet, bei denen wir gesagt haben, da reicht das Seminar nicht aus, da müssen wir noch mal ein bisschen nachschärfen. Unter anderem haben wir dann zwei Videos in einer weiteren Masterarbeit erstellen lassen, die das noch mal klarer machen. Ja, und dann hatten wir natürlich auch das Corona-Problem. Das ist ja gar keine Frage. Das fiel natürlich auch in die Corona-Zeit. Das heißt, das Ganze musste dann auf einmal zusätzlich noch digital umgesetzt werden im Distanzunterricht.
Du hast jetzt gerade zwei Bausteine genannt, die für die Studierenden so ein bisschen tricky waren. Welche waren das denn?
Bei den didaktischen Funktionen, die unter anderem besonders schwierig waren, war zum einen Aufmerksamkeit schaffen. Das beinhaltet halt nicht nur, dass ich in den Klassenraum hineingehe und sage, guten Morgen, wir fangen jetzt an, sondern dass ich zum Beispiel dafür sorge, dass jeder Lernende mit Materialien versorgt ist, zum Beispiel aus der vorherigen Stunde oder was auch immer, damit nicht im Laufe der Unterrichtsstunde dann diese Störungen auftauchen. Haben Sie noch so ein Arbeitsblatt für mich? Und so weiter und so fort. Aber eben auch zu gucken, gibt es irgendwelche sozialen Konflikte in der Klasse, die erst behoben werden müssen? Wir wissen ja eigentlich, alle Störungen gehen vor. Wenn ich diese sozialen Konflikte nicht im Vorfeld versuche, in irgendeiner Form aufzulösen, dann werden sie mir im Laufe der Unterrichtsstunde immer wieder auf die Füße fallen. Und sind meine Gruppen beispielsweise für kooperative Arbeitsphasen überhaupt arbeitsfähig oder fehlen Schülerinnen und Schüler, sodass gar keine Gruppe vorhanden ist? Das sind alles so Sachen, die am Anfang geklärt werden sollten, damit nachher das Unterrichtsgeschehen nicht gestört wird. Und die zweite Funktion, die schwierig war, war Grundlagen vermitteln und modellhafte Lösungsstrategien demonstrieren. Da geht es eben, das ist eigentlich so eine sehr stark sonderpädagogisch angehauchte Funktion. Also zum einen geht es darum, dass man auch als Lehrkraft durchaus nochmal sagen kann, denkt dran, wir haben das und das und das alles besprochen, das hängt so und so miteinander zusammen. Aber auch zeigt, was am Ende denn vorhanden sein soll, wenn diese Arbeitsphase, diese Hauptphase erfolgreich durchlaufen ist. Zum Beispiel könnte das sein, ein ausgefüllter Protokollbogen, wenn ein Experiment durchgeführt wird oder ein Poster oder eine Tabelle oder was auch immer. Und das kann man durchaus mal hochhalten und zeigen, hier, so sieht das dann ausgefüllt aus. Es kann aber auch bei einem Experiment sein, das habe ich vorher und das sollte ich hinterher haben. Ja, wir haben immer dieses Beispiel gehabt der Trennung eines Gemisches aus Salz und Sand. Und da kann man durchaus zeigen, so sieht das Gemisch vorher aus und hinterher sollte das Salz in der Form zu sehen sein und der Sand in dieser Form zu sehen sein.
Ja, danke schön für die Erläuterungen dazu.
Ja, erstmal vielen Dank für die vielen Einblicke auch in deine bzw. eure Arbeit. Ihr wart ja ein größeres Team. Du hast ja am Anfang schon erzählt, du bist jetzt ja seit Oktober wieder, also hauptsächlich als Lehrkraft tätig, sage ich jetzt mal. Und wie erlebst du denn so jetzt deine Entwicklung nun als vielleicht auch aus der Perspektive als Anwenderin im eigenen Unterricht oder im Unterricht in der Schule generell?
Ja, ich bin in der Schule auch als Lehrkraft tätig, sogar quasi mit voller Stundenzahl, habe aber gleichzeitig diesen Job der Bereichsleitung. Und das heißt, ich habe eigentlich zwei Vollzeitjobs und bin mitten im Schuljahr eingestiegen. Das ist natürlich sehr herausfordernd, besonders für die Unterrichtsplanung. Da ist es natürlich am Anfang im Grunde nur möglich, so ganz grob ein bisschen zu planen. Wenn ich aber zwischendurch ein bisschen Zeit finde, dann macht es mir durchaus Freude, ChemDive anzuwenden. Ich habe da so eine PowerPoint-Präsentation, die ich dann immer nutze, die mich im Grunde da durchleitet. Und dann wende ich eben diese didaktischen Funktionen an und der Unterricht läuft immer, kann man am besten sagen. Ja, also.
So soll es ja sein. Aber wenn man jetzt so viel Zeit und Mühe in so die Entwicklung eines solchen Tools steckt, dann wäre es ja gut, wenn das auch möglichst in vielen Schulen angewendet werden würde. Sind denn so Maßnahmen geplant oder wurden vielleicht durchgeführt, wie man ChemDive vielleicht breiter implementieren könnte?
Ja, das wäre natürlich toll, ChemDive in der Breite zu implementieren. Wir haben angefangen, erste Fortbildungen für Lehrkräfte zu geben. Also mit meiner Moderationspartnerin aus dem kooperativen Lernen, Melanie Böckmann, zusammen habe ich eine erste Fortbildung an der TU Dortmund entwickelt. Das haben wir in so einem Hybridformat gemacht, dass wir zunächst einen Tag digital gemacht haben. Dann hatten wir ein Wochenende dazwischen in der Hoffnung, dass die Lehrkräfte in der Zeit sich die offenen Fragen noch erarbeiten und haben dann in Präsenz einen Tag gemacht. Das war durchaus erfolgreich, hat aber gezeigt, wie komplex die ganze Geschichte ist und dass das so im Vorbeigang nicht zu leisten ist für die Lehrkräfte, die schon, also die Lehrkräfte, die in diesen Fortbildungen sind, sind natürlich sehr belastet, die haben einen gewissen Leidensdruck, sind sehr belastet und sind eigentlich auch sehr erschöpft. Und die Frage ist, wie viel kann man da erarbeiten und leisten in diesen 2 Tagen? Also man bräuchte einfach mehr Zeit. Ich habe in Wien einen Workshop gemacht, der zu tollen Diskussionen geführt hat, und zu ganz viel Nachdenken. Das ist ja im Grunde immer der Ausgangspunkt für Veränderung. Auch da wäre natürlich toll gewesen, wenn man dann noch was hätte im Nachgang anbieten können. Und im Herbst, im September auf der GDCH-Tagung bieten wir auch noch mal einen weiteren Workshop an, in denen natürlich immer die Erfahrungen aus den anderen Veranstaltungen einfließen. Wir versuchen es immer weiter zu reduzieren, sodass es noch praxistauglicher sozusagen wird und weniger theorielastig. Optimal wäre natürlich, sowas in einzelnen Teilkollegien beispielsweise zu implementieren, sodass alle, die beispielsweise im naturwissenschaftlichen Bereich unterrichten, genau so unterrichten, dann wäre es für Schülerinnen und Lehrer am einfachsten im Grunde.
Aber du hast es schon angedeutet, könnte man das auch übertragen auf andere Fächer?
Also ich habe ja zahlreiche Rückmeldungen auch bekommen von den Studierenden. Viele haben es in ihrem zweiten Fach auch angewendet und haben gesagt, es geht wunderbar. Ich denke, Mathe geht gut, die anderen Naturwissenschaften auf jeden Fall auch. In solchen Fächern wie Deutsch und Englisch muss man ein bisschen was verändern, um es anwenden zu können. Auch da habe ich mit Melanie Böckmann intensiv gesprochen, wie das im Deutschunterricht angewendet werden kann. Da sind schon, oder die Fachdidaktik spielt schon auch eine Rolle. Ja, aber da sind die Didaktiken in den Naturwissenschaften ja relativ ähnlich, kann man sagen.
Wenn du jetzt mal mit deinen Erfahrungen und deiner Expertise von heute so ein bisschen auf dein Projekt zurückblickst, würdest du sagen, du hättest jetzt mit den Erfahrungen vielleicht irgendwas anders gemacht oder wärst anders vorgegangen?
Ich hätte natürlich sehr gerne sehr viel mehr Zeit gehabt für dieses Projekt. Es ist ja ein bisschen neben meiner Lehrtätigkeit sozusagen gelaufen. Aber insgesamt fand ich es sehr wertvoll, auf diese ganze Erfahrung zurückgreifen zu können, auf meine Erfahrung in der Schulpraxis zurückgreifen zu können. Ich bin ja, habe ja an der Uni angefangen, habe gesagt, ich kann gar keine Inklusion. Woher soll ich das jetzt alles wissen? Bis ich dann festgestellt habe, dass ich das schon kann, weil ich ja eigentlich aus einem relativ inklusiven Teil des Bildungssystems kam. Ne? Also wie Katharina hat immer zu mir gesagt, wenn du guten Unterricht kannst, kannst du auch Inklusion. Und ja, also insgesamt glaube ich, war das schon ganz gut angelegt. Das spricht dafür, kleinere Forschungsprojekte im Vorfeld einer Promotion beispielsweise zu machen, um da schon mal auf Erfahrungen zurückgreifen zu können. Nö, ich glaube, das ist so insgesamt gut gelaufen.
Zum Ende unserer Episode würden wir gerne noch so einen Blick in die Zukunft werfen, beziehungsweise dich werfen lassen. Was für Veränderungen würdest du dir denn wünschen für den inklusiven naturwissenschaftlichen Unterricht?
Ich bin ja jetzt selbst wieder in dem System und sehe diesen Zeitdruck. Also ich würde mir als erstes mal wünschen, dass es gemeinsame Stunden beispielsweise gibt für Lehrkräfte aus vielleicht dem naturwissenschaftlichen Bereich zum Beispiel, die zusammenarbeiten können, um ja diese Ansätze für den inklusiven Unterricht umzusetzen. Ohne Zeit geht das aus meiner Sicht nicht, weil man nicht im Vorbeigehen mal eben den Unterricht so verändern kann. Systematische Unterrichtsveränderung ist ja im Grunde Schulentwicklungsarbeit und das müsste man eben dann auch entsprechend systematisch angehen. Der Wunsch wäre natürlich, dass man sich wirklich zum Ziel das setzt, was auch unter dem UDL steht, nämlich dass die Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen und dass das Ziel ist, eben Lernexperte zu werden. Das sehe ich aktuell nicht im System.
Und was würdest du dir vielleicht von den Universitäten wünschen?
Naja, ich glaube, Kooperationen mit Schulen wären natürlich günstig, um das, was in der, an der Universität passiert, auch in die Schulen hineinzutragen. Das passiert ja nur punktuell. Also ich habe so das Gefühl, diese beiden Systeme existieren nebeneinander. Sie tun sich nichts, aber sie profitieren auch nicht voneinander. Das könnten sie natürlich tun. Und dann würde ich mir schon auch eine qualitativ hochwertige Lehrerausbildung wünschen, die auch natürlich personelle Ressourcen braucht. Ja, also Konstanz und so weiter und so fort.
Und wenn du jetzt junge Lehrkräfte oder Studierende hättest und könntest denen einen Ratschlag mitgeben, darf gerne allgemeiner Natur sein, darf aber auch gerne konkret auf dieses Thema sich beziehen, denn ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt junger Lehrer und stehe jetzt vor diesem riesigen Thema Inklusion. Vielleicht treffe ich dann ähnliche Aussagen, wie du so gerade gesagt hast, aber eigentlich kann ich das Thema überhaupt nicht. Was kannst du denen denn als Tipp mitgeben?
Naja, der erste Punkt ist, Probiert die Dinge in eurem Unterricht einfach aus. Also es gibt ja kein richtig und falsch in dem Sinne, sondern es gibt nur ein funktioniert besser oder schlechter. Und es hat ganz viel mit Ausprobieren zu tun von Maßnahmen, die aber auch zur eigenen Persönlichkeit passen müssen. Und der zweite Punkt, den ich immer wieder sage, also auch auszubildende Lehrkräften im Schulsystem, bei einem gelenkten Unterrichtsgespräch bekommt man immer das zu hören, was man auch hören möchte. Den Gefallen tun die Schüler einem. Zumindest die fünf, die immer dabei sind. Wenn ich aber meinen Unterricht öffne für Kreativität und Eigenverantwortung, dann bekomme ich im Grunde erst einen richtigen Kontakt zu allen Schülerinnen und Schülern und kann dann auch sehen, was wirklich los ist.
Das ist ja im Grunde schon fast ein traumhaftes Schlusswort. Ich möchte aber trotzdem nochmal dir die Gelegenheit geben, wenn es jetzt noch Publikationen oder Ressourcen sind, ich denke, wir werden Chemlife auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Gibt es denn noch irgendwie was, wo du sagen würdest, das sollten Leute sich unbedingt angucken oder unbedingt noch lesen zu dem Thema?
Auf der Seite von Chemlife gibt es im Grunde alle Publikationen. Ich werde jetzt auch die Sommerferien nutzen, um die letzten oder die neuesten zu verlinken. Wir schreiben jetzt aktuell einen Artikel, der mehr so die Perspektive der Lehrkräfte in den Blick nimmt. Das heißt, wir beschreiben mal das Szenario, was da so in einem Unterricht auftauchen kann, diesem Chaos, dem man begegnet und diesen vielen Bedürfnissen, die man da so sieht, die man vielleicht versucht zu befriedigen, aber es ist eigentlich gar nicht möglich, überall gleichzeitig zu sein. Und da werden dann eben auch einzelne Schülerinnen und Schüler ein bisschen näher beschrieben. Ich denke, viele erkennen diese Schülerinnen und Schüler wieder aus ihrem eigenen Unterricht. Und dann wird ja im Grunde der Ansatz vom UDL und Chemdive näher beschrieben. Und zusätzlich hat dann Jasmin Kneuper da noch die didaktische Umsetzung mit eingebracht. Sie hat nämlich in ihrem Praxissemester relativ viel umgesetzt von Chemdive und zwar mit digitalen Tools, weil diese Schule eben besonders gut ausgestattet war, war das auch möglich. Und im letzten Teil sieht man dann, was von der Schule bereitgestellt werden muss, um all das möglich zu machen. Ich glaube, das wird schon noch mal eine wertvolle Publikation, um aus Sicht der Schule und der Lehrkräfte das Thema noch mal anzugehen.
Dann sind wir auf jeden Fall schon gespannt, die zu lesen. Also ich bin jetzt neugierig.
Das ist gut.
Super. Ja, dann ganz zum Schluss, gibt es noch Sachen, über die du gerne noch reden würdest oder die du noch loswerden möchtest?
Ich würde jetzt noch mal loswerden wollen, dass ja Inklusion am Berufskolleg schon viel länger stattfindet als im allgemeinbildenden System, weil das Berufskolleg ja so ein bisschen wie die Grundschule ist. Ne? Diejenigen, die in der
Okay, inwiefern?
Grundschule zusammensaßen, werden im Berufskolleg wieder zusammengeführt. Die Heterogenität ist da wirklich auch maximal auch nach oben hin, weil ich habe da Schülerinnen und Schüler sitzen, die haben einen Bachelorabschluss in Chemie und daneben sitzt dann einer, der hat einen Realschulabschluss gemacht. Und die sitzen in einer Klasse zusammen und werden gemeinsam unterrichtet, beispielsweise. Ja, aber wir haben natürlich auch Klassen, wo, weiß ich nicht, vier, fünf mit Autismus und ADHS, die Kombination ist relativ häufig sitzen. Leserechtschreibschwäche ist da auf jeden Fall immer anzutreffen. Aber wir haben inzwischen auch Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen im Bereich Hören, werden da entsprechend ausgestattet und so weiter und so fort. Also die Diversität am Berufskolleg ist auch riesig.
Okay. Liebe Monika, wir bedanken uns herzlich bei dir dafür, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, für diese Podcast-Folge und sind damit auch schon am Ende angelangt der heutigen Folge von Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast zur Forschung, zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir möchten uns wieder sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik bedanken, die durch ihre Unterstützung überhaupt erst ermöglichen, dass ihr diesen Podcast jetzt gerade hören könnt. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum Essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Webseite oder auch hier in den Shownotes der Folge. Wir bedanken uns herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!
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 Diese Folge von Nicht im Fachraum Essen wurde am 1.7.2024 aufgenommen. Redigiert und moderiert wurde sie von David Haug und Christoph Vogelsang, geschnitten von Eva Bühler. Und jetzt seid ihr gefragt. Ich kann hier schon mal verkünden, dass es auf jeden Fall eine dritte Staffel unseres Podcasts geben wird. Und da suchen wir noch eure Unterstützung für die Redaktion, unser Social Media Team oder auch für den Schnitt. Falls ihr Interesse habt und mitmachen wollt, meldet euch doch gerne per Mail bei Christoph Vogelsang via Christoph mit CH am Anfang und PH am Ende .vogelsang@upb.de. Ich wiederhole nochmal, christoph.vogelsang@upb.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht auch bald dabei seid. Macht's gut, ciao!